One Water, der EcoPlus-Podcast mit Ursula Strauß.
One Water. Wasser ist Leben. Herzlich willkommen auch heute wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserem Podcast-Studio. Ich habe auch heute wieder einen spannenden Gast. Mir gegenüber sitzt Diplom-Ingenieur Dr. Christian Mayer. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Studienlehrgangs Industrielle Kreislaufwirtschaft auf der FH Wiener Neustadt. Herzlich willkommen, lieber Christian. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute mit uns über Wasser im industriellen Kreislauf zu sprechen. Frag gleich einmal, welche Rolle spielt Wasser überhaupt in industriellen Prozessen?
Ja, Wasser ist in industriellen Prozessen nicht nur ein Hilfsstoff, sondern kann eigentlich als universelles Prozessmedium verstanden werden. Es wird praktisch in allen produzierenden Bereichen eingesetzt für verschiedenste Zwecke. Der naheliegendste ist vielleicht der Einsatz als Spül- oder Reinigungsmedium. Na, man hat eine Anlage, die man nach einem Produktionsprozess reinigen muss. Aber das ist nicht das Einzige. Es gibt viele weitere Einsatzzwecke, zum Beispiel als Wärmeträger. Mhm. Also zum Heizen oder Kühlen in einem Prozess wird es verwendet. Oder einfach als Transportmedium, um das Produkt, das man herstellt, zu transportieren.
Aha.
Also, ja, zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion. Nehmen wir uns ganz konkret als Beispiel die Produktion von Pommes.
Pommes.
Ja, die werden im Prozess transportiert, geschnitten und blanchiert. Es gibt da verschiedene Prozessschritte und der Transport folgt eben mit Wasser.
Ah, okay.
Prozesswasser. Ja, also Wasser bleibt in dem Fall nicht im Produkt, sondern ist unbedingt erforderlich als Prozessmedium.
Aha, verstehe. Mit den ersten beiden Punkten kann ich viel anfangen, weil das ist ja im Haushalt eigentlich nichts anderes. Ne? Der Spülvorgang. Wir sind dankbar über den Geschirrspüler, dass man den Spülvorgang nicht mehr mit der Hand nur ausschließlich durchführen muss. Und auch die Heizkraft von Wasser ist ja vielen bekannt durch Fußbodenheizungen oder so. Im industriellen Zusammenhang hat das natürlich eine vollkommen andere Dimension.
Absolut, ja. Und es ist zum Beispiel auch, wenn man irgendwie einen Betrieb anschaut, der jetzt nicht unbedingt was produziert, oder in dem Sinne ein Produkt rausgibt, sondern zum Beispiel Energie herstellt. Mhm. Ja, ein Wärmekraftwerk, da ist auch Wasser nötig, eben um Energie austauschen zu können, Wärme austauschen zu können, für Kühlzwecke.
Ja. Ich wollte gerade sagen, auch zum Runterkühlen. Ne?
Ja, absolut. Und das ist sehr viel Wasser, das da auch gebraucht wird. Und das hat man vielleicht nicht vorrangig im Kopf, wenn man über Wasser als Medium nachdenkt.
Ja. Nein, weil das Erste, woran man denkt, ist Wasser zum Trinken, das in Österreich ja Gott sei Dank so einen hohen Standard hat, dass man es ohne Besorgnis einfach aus dem Wasserhahn trinken kann, was ein großes Geschenk ist. Man denkt ans Schwimmen gehen, man denkt an den Badespaß im Sommer, an die Körperhygiene. Das ist das, woran ich als Erstes denke, an Wasser. Aber natürlich nicht daran, wie viel, weil die Industrie bestimmt ja unser ganzes Leben. Wir sind alle abhängig davon, dass große Produktionsstätten funktionieren und überall wird Wasser verwendet. Wo kommt das Wasser her?
Ja, wo kommt das Wasser her? Es gibt verschiedene Wasserquellen, die wir verwenden. In Österreich haben wir großes Glück, wir haben sehr viel Wasser.
Ja.
Da ist sehr viel Grundwasser, das wir natürlich verwenden in den Haushalten. Wir haben da Brunnenquellen, die wir einsetzen. Weltweit.
Also Grundwasser eigentlich.
Ja, Grundwasser und Quellwasser.
Ja.
Weltweit ist die Situation etwas anders. Also es gibt auch andere Quellen, die man verwenden muss. Es wird da auch Wasser mehrmals verwendet, also wieder aufbereitet und wieder eingesetzt als Trinkwasser. Ja. Für produzierende Betriebe ist es eben so, dass Wasser da so etwas wie ein unsichtbarer Produktionsfaktor ist. Eigentlich
unsichtbarer Produktionsfaktor, weil es unbedingt notwendig ist, aber zu wenig Augenmerk darauf gelenkt wird?
Ja, es ist unbedingt notwendig. Es ist sehr naheliegend, wenn zu wenig Wasser zur Verfügung steht für den Produktionsprozess, dann wird der Betrieb nicht laufen. Aber es ist genauso schwierig, wenn anfallende Abwässer nicht entsorgt werden können, richtig. Auch dann wird der Produktionsbetrieb eingestellt werden müssen.
Eigentlich wie mit unserem Körper, ne? Wenn man nicht genug trinkt, funktioniert es nicht mehr.
Ja, genau. Und insofern ist Wasser da sehr, sehr, sehr wichtig eigentlich. Ja, und wird auch zu einem strategischen Thema.
Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich dann ein großes Thema, weil ja die Bestandteils- oder die Mengensicherheit gegeben sein muss, ne?
Ja, und das war lange Zeit überhaupt kein Thema eigentlich. Mhm. Ja. Wasser war ausreichend zur Verfügung und wurde eigentlich, ohne darüber groß nachzudenken, eingesetzt. Wir kennen die Situation, wie sie jetzt ist, mit Klimawandel und auch Nutzungskonflikten, die da damit verbunden sind. Ja, es gibt mehrere Bereiche, die Wasser verwenden. Wir haben schon angesprochen Haushalte, auch die Industrie und natürlich Landwirtschaft. Im Zusammenhang mit Klimawandel wird es mitunter nötig sein, dass man auch bewässert, mehr bewässert, auch in unseren Regionen. Insofern gibt es da Nutzungskonflikte um dieses Gut Wasser.
Wie können wir da damit umgehen? Abgesehen davon, dass es vernünftig wäre, den Klimawandel so schnell wie möglich zu versuchen, Einhalt zu gebieten oder ihn zu stoppen. Aber wie kann man im großen Sinne damit umgehen? Weil das bedeutet ja letztendlich alles das, was du ansprichst, bedeutet ja auch einen geopolitischen Konflikt. In letzter Konsequenz. Weil du sagst, wir haben in Österreich genug Wasser. In anderen Regionen der Welt ist das nicht so. Das könnte ein Konfliktpotenzial in sich tragen, das uns auf den Kopf fällt. Ne?
Ja, absolut. Und der Konflikt kann auch bei uns so entstehen. In anderen Bereichen der Welt gibt es den schon längst. Wie kann man dem begegnen? Für die produzierende Industrie bleiben wir vielleicht bei dem Teilbereich, also dem Anteil von Wasserverbrauchern. Eine sehr große Strategie, die hier eingesetzt werden kann und sollte, betrifft das Schließen von Wasserkreisläufen.
Aha.
Ja. Also sozusagen Wasser, das in der Produktion verwendet wird, aus Quellen zu gewinnen, die direkt am Produktionsstandort anfallen.
Warte, da muss ich kurz nachfragen. Bedeutet das, also ich habe einen Produktionsstandort, da steht eine Fabrik irgendwo, die produziert, keine Ahnung, Autoteile oder was auch immer. Und dann schlage ich dort einen Brunnen und erschaffe mir meinen eigenen Kreislauf oder habe einmal Wasser und das bereite ich so oft auf, dass ich es immer wieder verwenden kann?
Ja, beides ist denkbar. Es kommt darauf an, wie das läuft. Was war eigentlich bisher? Bisher hat man eher eine lineare Nutzung gehabt. Also man hat Wasser gewonnen aus dem Brunnen zum Beispiel, hat es verwendet und danach noch behandelt, sodass es einleitfähig ist, also sozusagen als Abwasser in einen Fluss entsorgt werden kann. Und ja, die große Chance und die große Strategie jetzt eben, Wasser zu sparen, heißt, dieses zirkulär zu nutzen, das heißt, im Betrieb zu halten und eben wieder zu verwenden.
Ja.
Zum Beispiel mit einer Aufbereitung, weil das Wasser am Ende so verschmutzt ist, dass es nicht direkt wieder eingesetzt werden kann.
Das heißt, die finanzielle Aufwendung, die ich als Produktionsstätte tun muss, damit ich eine Aufbereitungsanlage habe, ist eigentlich etwas, was sich auf lange Sicht total auszahlt.
Häufig ja. Einerseits, was passiert, wenn man Wasser im Kreis hält? Und das kann auch so passieren, dass man vielleicht gar keine Aufbereitung braucht, sondern einfach mal schaut sich verschiedene Abwasserströme an und merkt, in dem Prozessschritt ist das Wasser zwar für diese Einheit nicht mehr verwendbar, aber vielleicht gibt es einen anderen Bereich, wo ich das einsetzen kann. Vielleicht ganz am Anfang, um Rohstoffe zu reinigen, ganz grob. Ja, also da ist eigentlich nicht viel Aufwand nötig, man braucht nur das richtig verschalten. Das rechnet sich sehr rasch, weil am Anfang, man braucht weniger Frischwasser, weil das ersetzt man durch das Wasser im Kreislauf und am Ende fällt auch weniger Abwasser an. Und beide Faktoren sind eigentlich Kostenträger. Ja, man muss für das Frischwasser bezahlen und auch für das Abwasser. Und da ist eben gegenzurechnen.
Aha, ja.
Und das kann sich sehr
Und es wirkt rasch. Sich natürlich positiv auf die Umwelt aus, wenn man über den Klimawandel nachdenkt. Weil, also wir merken es ja auch in unseren Breitengraden schon, dass es Wintersaisonen oder Herbstsaisonen gibt, wo einfach Niederschlag nicht so üppig ausfällt, wie es früher schon mal war. Dadurch sinken die Grundwasserpegel, die Donau jetzt vor kurzem erst wieder hat einen ganz niedrigen, oder alle Flüsse in Österreich haben einen niedrigen Wasserstand geführt. Das ist schon etwas, was man nicht aus den Augen verlieren sollte. Ne? Und jeder kann dazu beitragen, indem er mit Wasser vorsichtiger umgeht, kann man das so sagen?
Ja.
Oder bewusster eigentlich?
Bewusster, ja. Und vor allem auch, ja, jeder persönlich kann das machen. für sich.
Aber
und
auch
eben
die Industrie.
Auch die Industrie. Und was passiert, wenn die Industrie das macht? Sie schützt sozusagen tatsächlich die Wasserressourcen, die zur Verfügung stehen. Ja, es wird weniger Wasser entnommen, indem solche Betriebe Richtung Autarkie sich bewegen, also Prozesswasserautarkie.
Was ja eine gute Sache ist.
Ja, und einerseits ist es die Entnahme von Wasser, aber wieder auch das Abwasser. Wenn zum Beispiel man sich ein Szenario vorstellt, wo von einem Betrieb Abwasser in einen Fluss eingeleitet wird, also aufbereitetes Wasser,
ja,
dann gibt es dafür Auflagen, welche Mengen eingeleitet werden dürfen.
Ja.
Wenn jetzt, wie du gerade erwähnt hast, die Donau Niedrigwasser führt oder eben ein anderer Fluss, dann kann es passieren, dass dieser Betrieb weniger einleiten darf. Und das ist tatsächlich richtig schwierig, weil dann ist es standortbestimmend.
Ja. Ja.
Und dann ist es derselbe Fall, es muss die Produktion gedrosselt werden im schlimmsten Fall.
Aha, das heißt, es können auch Prozesse sich dadurch verzögern. Das heißt, eigentlich eine Autarkie im Zusammenhang mit dem eigenen Wasserbedarf ist total erstrebenswert für jede einzelne Produktionsstätte.
Ja, und macht die Betriebe resilienter,
ja,
letztlich gegen das, was uns mit dem Klimawandel betrifft.
Ja, ja, und auch gegen den Nutzungsstreit, ne? Weil wenn ich mein eigenes Ding habe und jeder sein eigenes Ding hat, kann Neid entstehen auf das Ding des anderen.
Ja, ja. Und solche Fälle hat es auch schon gegeben, dass große Produktionsbetriebe, Firmen, die haben ganz andere Möglichkeiten als jemand, der daneben wohnt und Trinkwasser für sein Haus braucht.
Ja.
Ja. Die Firma bohrt tiefe Brunnen, entnimmt Trinkwasser, damit sinkt der Spiegel.
Ja.
Und das führt auch zu sozialen Konflikten natürlich.
Absolut. Und ist auch, also klingt für mich jetzt erst einmal nicht gerecht. Wie kommt's da eigentlich ihr ins Spiel? Also ihr seid ja diejenigen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, wie solche Vorgänge oder wie diese Form von Autarkie hergestellt werden kann in Unternehmen. Ich nehme mal an, ihr habt eine starke beratende Funktion.
Ja, bei uns im Studiengang industrielle Kreislaufwirtschaft geht's eben um Kreislaufwirtschaft. Man denkt da vielleicht im ersten Moment an Materialströme, Rohstoffe, die man braucht, was natürlich wichtig ist, aber da zählt auch das Wasser dazu.
Mhm.
Wasser ist ein großer Aspekt in dem ganzen Teil und wir haben das im Studiengang eben als großes Thema. Wir bringen das, unsere Studierenden lernen das, damit umzugehen und wir arbeiten dann auch mit Firmen, Betrieben zusammen, zum Beispiel im Rahmen von Abschlussarbeiten, und analysieren sozusagen deren Wasserkreisläufe und schauen, ja, wo kann man Potenzial heben.
Und optimieren, ne?
Das zu optimieren, genau, ja. Dafür gibt es verschiedene Methoden, wie man das angehen kann. Und das ist eben ein großer Teil bei uns.
Und was gibt es da für unterschiedliche Methoden? Oder kannst du uns ein Beispiel nennen?
Man geht da sehr systematisch dran. Also ein erster Punkt ist immer, mal festzustellen, was hat man für Wasserströme. Also man muss Transparenz schaffen. Nur Ströme, die man kennt, kann man auch im Kreis führen und Kreisläufe schließen.
Sozusagen. Mit Wasserströme meinst du auch das Zugangsmedium? Also wie ist es, welcher Fluss, ist es nehme ich das vom Grundwasser? Das ist mit Wasserstrom gemeint, ne?
Ja, ja. Alle Ströme, die in den Prozess reingehen und rausgehen, aber auch zwischendrin auftreten. Also man muss tatsächlich alle Ströme erfassen. Das ist ein relativ großer Aufwand, den man da mitunter treiben muss, also Mengenströme zu messen, auch Zusammensetzungen, was ist eigentlich drin in dem Wasser, um dann zu überlegen, im nächsten Schritt, was kann ich mit diesen Wasserströmen machen? Mhm. Kann ich einen Teilbereich, einen Teilstrom woanders wieder einsetzen? Und dafür gibt's auch systematische Zugänge, also man nennt das Pinch-Analyse.
Ja. Wir haben sehr gerne neue wissenschaftliche Wörter. Ich werde es dann auch ganz oft wiederholen, die Pinch-Analyse, damit ich mir es nämlich selber merken kann. Was heißt Pinch-Analyse?
Ja, das ist eine eben systematische Methode wissenschaftlich, die man entwickelt hat für den Energiebereich, für Integration von Energieströmen in einem Prozess. Ja, man hat wo einen Bereich, in dem wird was abgekühlt. Dazu braucht man zum Beispiel Kühlwasser. Ja, wir sind wieder bei einem Verwendungszweck von Wasser. Das wird dabei erwärmt. Und wenn man die Pinch-Analyse anwendet auf diesen Prozess, dann kann man das geschickt verschalten und optimal verschalten, sodass man sozusagen Wärmeströme in einem anderen Bereich verwendet, um was aufzuheizen.
Aha.
Und das macht diese Pinch-Analyse und die kann man eben auch für das Wasser anwenden. Man schaut.
Warte, jetzt versuche ich gerade, in meinem Kopf ein Haushaltsäquivalent zu finden. Ich versuche gerade zu überlegen, ob man das Badewasser, das man aufwärmt.
Also gleich beim Wasser bleibend, ja, das gibt es ja definitiv und das wird auch gemacht. Man fängt das Badewasser und Duschwasser und Wasser von Waschbecken auf. Man nennt das Grauwasser, das so anfällt. Und das kann man aufbereiten in ein paar einfachen Schritten. Und das ist dann auch wieder klar und riecht nicht und ist auch hygienisch unbedenklich, aber als Trinkwasser nicht geeignet. Aber man kann es zum Beispiel für die Klospülung verwenden.
Aha.
Ja, das wäre im Haushalt ganz klassischer Anwendungsfall.
Kann ich das geht das? Kann man das machen zu Hause?
Ja, das wird auch gemacht.
Ein Pinch-Prozess, wirklich?
Ja, man nennt es dann nicht unbedingt Pinch so in dem Haus. Es ist keine Pinch-Analyse, die man da durchführt, sondern es ist einfach nur Wiederverwenden.
Ja, Wiederverwertung des Wassers.
Vom Wasser.
Das finde ich ganz spannend. Ich werde mich erkundigen und werde versuchen, das auch umzusetzen bei mir zu Hause. Weil ich glaube, das ist mit relativ leichtem oder wenig Aufwand verbunden umsetzbar, oder?
Naja, man braucht eine Aufbereitungsanlage, man braucht auch, und da wird es dann doch aufwendig, im Haus ein zweites Leitungssystem zu den Verbrauchern dann, also zu der Klospülung.
Das heißt, es ist eher für die Häuselbauer, die jetzt neu bauen, wenn man das gleich mitdenkt, dann könnte man sinnvoll mit dem eigenen Wasserverbrauch umgehen. Ja. Warum ist es eigentlich so wichtig, die Abwasserzusammensetzung? Oder ist es so entscheidend? Warum ist es so entscheidend?
Die Abwasserzusammensetzung ist insofern sehr wichtig, weil wenn man überlegt, ja, kann ich Wasserströme woanders wieder einsetzen im Betrieb, dann kommt es darauf an, ob da die erforderlichen Qualitäten erfüllt sind, ob man diese erreicht.
Ja. Also das heißt, die Pommes kann man nicht blanchieren oder mit dem Wasser transportieren, das verunreinigt ist durch solch, um sowas geht's, ne?
Genau, das verunreinigt ist, das wird nicht funktionieren. Man muss natürlich hygienisch unbedenklich sein und das Wasser muss entsprechen. Aber es muss eben dem Zweck entsprechen.
Hm.
Ja, man sollte eigentlich vermeiden, dass man in Bereichen, wo das Wasser nicht so qualitativ hochwertig sein muss, eben zum Beispiel die Kartoffeln zu waschen ganz am Anfang, die sind vielleicht dreckig, dann braucht man Wasser zum Reinigen. Da könnte man vielleicht das Wasser vom Plancheur dafür verwenden. Also eigentlich geht es darum, dass man Wasser so einsetzt, dass es der benötigten Qualität entspricht. Ja, so im Sinne von fit for purpose.
Ja, eigentlich geht es um einen bewussten Umgang und um das Wissen darum, dass das kostbare Gut Wasser auch ein enden wollendes Gut sein kann und dass man es bewusst einsetzt und nicht einfach für selbstverständlich nimmt. Ne?
Ja, und das ist sehr wichtig eben, weil es darüber entscheiden kann, ob Wasser vorhanden ist oder nicht, ob man tatsächlich erfolgreich ist, als Unternehmen zum Beispiel.
Mhm. Ja. Was versteht man denn unter einer Mehrfach- und Kaskadennutzung von Wasser?
Ja, das ist eben genau das. Mehrfachnutzung und Kaskadennutzung. Kaskade meint, man beginnt mit sehr sauberem Wasser, Trinkwasserqualität und verwendet es wieder in Prozessstufen, wo dieses weniger hohe Anforderungen bringen muss sozusagen. Ja, das wäre dann eine Kaskade von Nutzungsschritten. Am Ende ist es dann so verschmutzt oder beladen mit Schmutzstoffen, dass es nicht verwendet werden kann.
Dass es nicht verwendet werden kann, ja. Beziehungsweise, wenn ich eine Filteranlage habe, kann ich es ja wieder aufbereiten.
Ja.
Und wieder zurück zum Anfang.
Ja, und das ist dann so eigentlich Abwasserrecycling.
Im industriellen Kreislauf.
Ja, genau. Und damit kann man diese Kreisläufe tatsächlich dann auch schließen. Ja, man kann dieses Wasser noch in viel größerem Umfang wiederverwenden. Man kann auch dafür sorgen, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn man Wasser im Kreis führt, dann kann es passieren, je nach Prozess, dass sich gewisse Stoffe anreichern sozusagen. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, man hat diesen Kreislauf völlig geschlossen, dann gibt es auch keine Senke.
Mhm.
Und mit einer Aufbereitungsanlage kann man dann sozusagen solche Stoffe entnehmen und dafür sorgen, dass der Prozess stabil läuft, für längere Zeiträume.
Lieber Christian, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich nehme mit, dass es extrem wichtig ist, sich bewusst zu machen, wie kostbar dieses Gut Wasser ist und dass man es nicht für selbstverständlich nimmt, sondern sich bei allen Schritten, vielleicht auch zu Hause, weil es sind ja nicht, wir sind ja nicht alle Großindustrielle und müssen im großen Stil drüber nachdenken, aber im kleinen Stil kann jeder drüber nachdenken, wie man Wasser wiederverwenden kann und in einen gewissen Kreislauf bringen kann. Ich danke dir sehr. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Logischerweise, Zuhörerinnen und Zuhörer hören dann zu. Sie können uns auf Spotify oder Apple Podcast abonnieren und natürlich können Sie auch auf der ecoplus.at-Seite dem Podcast One Water folgen. Dankeschön, einen schönen Tag noch.